Vater, danke Vater, dass du, danke Herr, dass du hier bist und danke für das, was du auf der Freizeit getan hast. Danke Jesus, dass wir wissen, dass du hier bist heute Morgen und du willst weitermachen, Herr. Herr, du willst unser Leben, unser Herz haben und du willst viel, viel mehr tun, Herr. Und ich danke dir für die Wunder, die du getan hast. Ich danke, dass du angefangen hast, Menschen zu berühren, Herr, Menschen zu heilen, Herr. Ich danke, dass du, ohne dass wir für Menschen gebetet haben, dass Menschen gesund geworden, angerührt worden sind. Wir beten auch, dass du komplett wiederherstellst, Herr. Du kannst einen neuen Kehlkopf geben in Jesu Namen. Herr, du kannst Menschen, die einen kaputten Arm haben, der völlig zerstört ist, wiederherstellen in Jesu Namen. Und da, wo Menschen Krebs haben, Herr, das nimmst du weg in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen hier bist. Und wir wollen dir Danke sagen, Herr. Und wir wollen dir Danke sagen, Papa. Wir wollen dir sagen, Vater, du bist unser Papa im Himmel. Du bist unser Abba-Vater. Und ich bete, dass du weitergehen kannst, Herr, dass du jeden mitnimmst, Herr, tief an das, was du für uns hast, für unser Leben. Danke, Herr, danke, dass du hier bist, Herr. Und wir ehren dich, Herr, und wir lieben dich, Herr. Und wir sagen, du bist gut, Herr. Wir sagen, niemand ist so wie du, Herr. Und danke, Jesus, was du für uns getan hast. Amen, 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 ja, Halleluja. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Er ist ein bisschen anders als sonst heute. Wir haben gedacht, wir bringen das gleich rein, was die Leute erlebt haben. Wir warten nicht erst damit. Einige sind noch im Urlaub, andere sind noch zu Hause. Aber Gott ist hier, der Heilige Geist ist hier und das ist das Allerwichtigste. Und ich möchte euch so ermutigen, so einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Und wenn du denkst, du kennst Gott schon, also wir wurden überrascht letzte Woche. Wir haben gedacht, wir kennen Gott schon. Ich sage das mal in Anführungsstrichen. Aber dann kommt Gott und er kommt so gewaltig, so kräftig, so mächtig, dass du denkst, wow, was geht denn jetzt hier ab oder so? Und da war ein junges Mädchen, ein 16-jähriges Mädchen, eine Teenagerin. Und die hat einfach nur erzählt, wie sie vom Heiligen Geist berührt worden ist in ihrem Leben, wie sie den Heiligen Geist empfangen hat. Und dann haben wir die Idee gehabt, okay, Halleluja. Und dann haben wir gesagt, wir singen jetzt zwei Lieder. Und dann haben wir zwei Lieder gesungen und haben einfach in Sprachen gebetet. Und auf einmal kam so die Kraft Gottes. Und hat so viel krasse Sachen getan. Also der Geist Gottes, der Heilige Geist, hat so viel krasse Sachen getan. Und es wirkt an und es geht weiter. Und Gott möchte, dass du da tiefer gehst. Und er möchte letztendlich eigentlich nur dein Herz haben. So, mein Thema ist heute Morgen, ich habe leider keine PowerPoint jetzt mit. Ich habe gestern noch was vor, aber ich habe gesagt, Gott, ich schmeiße die Predigt über den Haufen, kein Problem. Gib mir das oder zeig mir das, was du heute Morgen tun möchtest. Und wenn ich sie abbreche und wir füreinander beten, ist auch gut. Und Gott möchte einfach, er möchte dein Herz haben. Er möchte dein Herz. Und die Frage ist heute Morgen, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie steht es um dein Herz? Ja, vielleicht sagst du, ja, ich kenne Jesus. Alles okay. Mein Leben ist gerettet. Mein Leben ist gereinigt. Vielleicht sagst du heute Morgen, ich kenne Jesus noch gar nicht. Aber weißt du, Gott ist der Herzenskenner. Er kennt dein Herz. Und ich habe die letzten Tage immer gesagt, ich habe immer gebetet, Herr, ich brauche mehr von dir. Ich will mehr von dir. Ich habe einen Hunger nach dir. Ich weiß, dass du viel mehr tun möchtest in unserem Leben, durch unser Leben. Und das, weißt du, was den Heiligen Geist anzieht, indem du sagst, Herr, hier bin ich. Ich habe Hunger und ich liebe dich. Und ich kann nicht ohne dich. Und wenn du das ehrlich meinst und das ehrlich formulierst und immer wieder dich hingibst, dann wird er mehr kommen. Er wird mehr in deinem Leben tun. Es ist einfach so. Und die Frage ist heute Morgen, ja, wie sieht es in unserem Herzen aus? Und wir kommen ja in die Karwoche hinein, die beginnt heute am Psalm-Sonntag und die endet am Kar-Samstag. Und wir erinnern uns daran, was Jesus getan hat. Wir erinnern uns daran, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er hingerichtet worden ist, dass er gefoltert worden ist und dass er letztendlich deine und meine Schuld auf sich genommen hat und dass wir durch Jesus alleine gerettet werden und dass Jesus diesen Fluch von uns genommen hat. Und dass er uns Heilung, Erlösung und all das gegeben hat und vor allen Dingen, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Dass wir nach Hause kommen dürfen, dass wir zurück nach Hause zum Vater kommen dürfen durch Jesus. Und wir erinnern uns so daran. Aber weißt du, er möchte nicht nur, dass du das verstehst, sondern er möchte, dass es in deinem Herzen tief verankert ist und dass es in deinem Leben sichtbar wird, diese Erlösung. Dass diese Kraft Gottes, dass er, der in dir wohnt, dass es in deinem Leben mehr und mehr Raum nimmt. Und wir erinnern uns so daran, aber er möchte nicht nur, dass wir uns da historisch dran erinnern, sondern er möchte, dass wir tiefer gehen. Ja? Und es geht um unser Herz. Es geht um dein Herz und um mein Herz. Und du weißt selber, dass du Wenn du ganz ehrlich bist, kennst du dich selber nicht mal. Ich auch nicht. Die Bibel sagt, allein der Herr kennt unser Herz. Ne? Du weißt ja manchmal gar nicht, warum reagiere ich so, warum handle ich so, warum ist das noch in meinem Leben, warum komme ich da nicht raus, warum triggert das mich so an, warum bin ich noch verletzt. Gott kennt dein Leben und dein Herz. Und in Jeremia 17, Vers 9, da heißt es, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz, es ist unheilbar krank, wer kann es ergründen? Er sagt, ich, der Herr, durchschaue es. Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Das heißt, Gott kennt dein Herz. Und es ist nicht so, dass er jetzt darauf wartet, dass du einen Fehler machst und dir wieder eins überzieht. Er wartet darauf, dass du ihm dein Herz bringst. Er wartet darauf, dass du ihm dein Leben zu Füßen legst, weil, das haben wir jetzt gehört bei der Taufe, weil du ihm sowieso gehörst. Wenn du ein Kind Gottes bist heute Morgen, gehörst du mit Haut und Haaren Jesus Christus. Dein Geist, deine Seele, dein Leib, es gehört ihm, dein ganzes Leben. Und letztendlich können wir nicht sagen, Herr, ich mache, was ich will. Nein, Gott sagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Und es passiert nur, wenn du dein Herz gibst. So, und im Hesekiel 36, 26, da steht was, was ihr alle kennt oder die meisten von euch. Da heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und Gott sagt, ich nehme das versteinerte Herz aus deiner Brust heraus. Und ich gebe dir ein lebendiges Herz. Das heißt, in dem Moment, wo du den Heiligen Geist empfängst, wo du von Neuem geboren wirst, fängt der Geist Gottes in dir an, das zu tun. Er fängt in dir an, ein neues Leben zu leben, durch dich, in der Kraft Gottes. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, aber wir müssen ihm Raum geben. Und wir müssen das Wort Gottes kennen. Wir müssen es lesen. Und wir haben es auch die Tage gehört. Nur das Wort Gottes verändert dein Denken. Nur das Wort Gottes bringt dich in das hinein, was Gott für dich geplant hat. Weil Jesus das Wort Gottes selber ist. Das Wort Gottes ist nicht nur ein Buch, es ist lebendig. Jesus selber ist das Wort. Und ja, wir kommen jetzt in diese Passionswoche hinein. Und weißt du, Jesus hat alles gegeben. Er hatte so eine Leidenschaft, er hat sich komplett hingegeben. Die Bibel sagt, er war ohne Sünde. Und Passionswoche, Passio ist lateinisch und heißt eigentlich Leiden oder Leidenschaft. So, wenn du einmal verstehst, wie leidenschaftlich Gott dich liebt, wie der Vater dich liebt und was er für gute Gedanken über dein Leben hat, wie er dich sieht und dass er dich nicht verdammt und er sagt, yes, ich möchte mit dir vorwärts gehen und dass er sich freut, wenn Menschen sich entscheiden. Das Krasseste war ja, dass da Leute waren, wurde ein Aufruf gemacht, es wurde eigentlich gar nicht gepredigt, ne? Doch, es wurde so ein bisschen gepredigt. Und es kamen Leute nach vorne und die haben ihr Leben Jesus gegeben, zum allerersten Mal. Und da waren auch viele Leute im Raum, die schon mit Jesus unterwegs sind und ihr Leben erneuert haben oder diesen Bund erneuert haben. Aber das fand ich so gewaltig, dass Gott einfach dein Herz sieht und er zieht dich und er sieht dich. Und weißt du, wenn du dich nicht verstehst und wenn du sagst, Gott, ich verstehe dich manchmal gar nicht, und wenn du vielleicht auch sagst, Gott, ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen soll. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll mit dir. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, es ist einfach, indem du sagst, hey Jesus, ich habe Hunger nach dir. Ich liebe dich und ich gebe dir mein Herz. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und er fängt an, dein Herz, dein Leben zu bearbeiten. Er hat dein Herz in seiner Hand. Und deswegen, diese Leidenschaft, die Jesus für uns hat, was wir jetzt auch in dieser Karwoche sehen, und das kannst du gerne mal zu Hause nachlesen, dieses Feuer, diese Hingabe, die Jesus hat, er hat auch heute Morgen für dich. Und obwohl er im Himmel ist, und obwohl es gut ist, dass er im Himmel ist, zur Rechten des Vaters, und er seinen Heiligen Geist in dich hineingegeben hat, Jesus sieht dich, und er möchte neu so ein Feuer geben in dein Herz, in dein Leben hinein. Und wenn wir lau sind, wenn wir nicht angezündet sind, dann bringt das uns nichts und es bringt auch nicht den Menschen um uns herum etwas. Die vier Evangelien berichten darüber, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Ja, ich habe euch heute mal hier Lukas 19 mitgebracht, Lukas 19, Vers 29. Alle vier Evangelien berichten darüber. Aber ich lese einfach mal aus Lukas 19, 29 ganz kurz. Da heißt es, vielleicht kann Peter das nochmal anwerfen, genau. Das ist die Neues Leben-Übersetzung übrigens. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. Und er sagte zu denen, geht raus, geht vor den Ort und geht dahin, wo ich euch hinsende. Und wenn ihr hinkommt, Dann werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es zu mir. Also andere Übersetzungen sagen, dass da eine Eselsmutter und ihr Fohlen war. Lukas betont nun dieses Eselsfohlen. Und Jesus sagt, wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt doch einfach, der Herr braucht es. Ja? Das heißt, der Besitzer, die Besitzerin hat einfach dieses Tier gegeben und man weiß gar nicht warum, vielleicht hat er einen Traum gehabt oder derjenige. Vielleicht hat er auch gehört, als Gott sagt, der Herr, oder als die Jünger sagen, der Herr braucht es, dass sie gesagt haben, ja, der Herr braucht es. Also geben wir diesen Esel. Und sie geben ihm und binden ihn los und führen ihn zu Jesus. Und so brachten sie Jesus das Fohlen, warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Ja? Die Frage ist ja, vielleicht die du stellst, wieso reitet Jesus auf einem Esel nach Jerusalem rein? Und erstmal ist es eine Erfüllung aus dem Alten Testament, weil 500 Jahre davor hat Zacharja von Gott durch den Heiligen Geist gesehen, folgendes, Zacharja 9,9, da heißt es, jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und er ist demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Das heißt, Zacharja hat das 500 Jahre vorher schon gesehen, dass Jesus eines Tages auf diesem Esel in die Stadt reiten wird. Hammer. Und das Zweite ist, auch im Alten Testament war es so, dass Könige auf einem Esel reiteten oder geritten. Wir lesen 1. Könige 1,32, wo König David seinen Sohn Salomo einsetzt und wo Salomo als König über Israel gesalbt wird. Und auch er reitet auf einem Esel. Und die Priester Zadok und der Prophet Nathan, sie salben Salomo zum König dann. Kannst du nachlesen, 1. Könige 32 und so weiter. Jetzt musst du dir vorstellen, Jesus reitet in Jerusalem rein, wie so eine Art große Parade. Und die Menschen bejubeln ihn. Und sie haben auch Palmzweige in der Hand und teilweise auf dem Boden und in der Hand und wedeln damit. Und deshalb auch der Name Palmsonntag. Und dieser Esel, ja, also dieser Esel hat ein Symbol. Und normalerweise ist es so, wenn ein Herrscher in eine Stadt kommt, reitet er auf einem Pferd. Er reitet auf einem Pferd. Alexander der Große reitete auf einem Pferd, als er in die Stadt kam, die er erobert hat, oder das Gebiet. Und nicht auf einem Esel. Jesus reitet auf einem Esel. Und ein Pferd bedeutet eigentlich, letztendlich, das bedeutet, dass wir durch Kraft und Macht, Stolz und Hochmut und durch Power, in das Neue hineinreiten bei Alexander dem Großen. Der Esel ist ein Sinnbild für Bescheidenheit oder für die Gewaltlosigkeit letztendlich des Messias. Jesus kam ohne Gewalt. Jesus kam nicht als Kriegsherr, sondern er kam als Friedensfürst, als der Retter, der Messias. Jesus kommt in diese Stadt als Diener. Er kommt als Erlöser, als Friedensfürst. Und die Leute schnallen eigentlich gar nicht. Die Leute verstehen gar nicht, dass er der Messias ist. Das sehen wir nämlich gleich oder das sehen wir dann ein paar Tage später. Sie haben gar nicht verstanden, dass Jesus der Erlöser, der Messias ist. Er kommt in die Stadt und sie huldigen ihn als König, als neuen König. Und sie sagen sich, jetzt wird er uns befreien von den Besatzern. Jetzt wird er die Römer rauskicken und er wird etwas Neues aufrichten in unserem Land. Und deswegen breiten sie ihre Kleider auf den Boden aus, wedeln mit den Palmzweigen und Jesus reitet hinein. Und die Menschen breiten ihre Mäntel auf der Straße aus. Und das war auch eine Geste der Kapitulation. Wenn ein neuer Herrscher hineingeritten ist, dann wurden die Mäntel ausgelegt, die Klamotten wurden ausgezogen und sie wurden ihm dargebracht und gesagt, du bist unser neuer König, du bist unser neuer Herrscher. Und so ist es eigentlich auch über deinem Leben und meinem Leben, dass wir das ausziehen, was nicht Jesus die Ehre gibt. Dass wir das ihm zu Füßen legen, was eigentlich gar nicht mehr Teil von deinem Leben ist. Dass du sagst, Herr, ich kapituliere vor meinem Leben. Ich sage, Jesus, du kannst machen mit mir, was du möchtest. Ich gebe dir mein Leben. Ich ziehe meinen Mantel aus. Ich ziehe dieses Alte aus, was ich hatte noch in meinem Leben. Ich lege es dir jeden Tag neu zu Füßen und sage, Herr, hier ist es. Und du darfst einziehen in meinem Leben mehr und mehr. Dann heißt es hier, und als sie die Stelle erreichten, an der der Weg vom Ölberg herabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel und für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Ihr müsst verstehen, da war jetzt nicht nur Jesus und seine Jünger und ein paar Interessierte, sondern die ganze Stadt war voll. Da waren Zehntausende, Hunderttausend Leute wahrscheinlich auf der Straße und sie jubelten Jesus zu für seine großen Wunder und Zeichen, die er getan hatte. Und sie dachten, hey, das ist der neue König, der zieht hier ein und er wird den Laden umkrempeln. So haben sie gedacht. Sie sagen, unser neuer König kommt, wir bejubeln Jesus, er ist der König. Und dann erleben wir 5 Tage später etwas völlig anderes. 5 Tage später ruft die ganze Stadt, außer die Jünger vielleicht und außer die treuesten Anhänger, sie rufen laut, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Weißt du, in dem Moment, wo Jesus da reinreitet in die Stadt, waren da jede Menge Fans. Fans von Jesus. Aber es waren keine wirklichen Anbeter. Sie haben gar nicht verstanden, dass das der Messias ist. Sie haben vielleicht gedacht, dass es der Messias ist, aber sie hatten ihre Vorstellung. Also wenn der Messias kommt, dann wird er das so und so und so machen in unserer Stadt. 5 Tage später erleben sie, wie Jesus gefangen genommen wird, gefoltert wird, ausgepeitscht wird und von Pilatus verurteilt wird. Und sie erleben, wie Jesus dann quasi das Todesurteil bekommt. Und die ganze Menge ruft, kreuzigt, kreuzigt, kreuzigt ihn. Sie hatten nicht verstanden, wie Jesus sein Reich aufbauen wird und dass er der wirkliche Messias ist. So, sie waren eine Menge von Fans dort. Und es ist so, erst jubeln alle und dann wollen sie ihn weghaben. Und die Frage ist heute Morgen, bist du ein Fan von Jesus oder bist du ein Anbeter? Die Frage ist, wenn ich sage, ich diene hier in dieser Gemeinde, ich mache Catering, ich mache Welcome Team, ich mache das irgendwie, machst du das, weil jemand dich dazu berufen hat oder dich aufgefordert hat oder weil du es cool findest oder weil du sagst, das ist eine tolle Sache, oder machst du das, weil du verstanden hast, ich mache es für Jesus, ich mache es, weil er alles für mich getan hat. Ich mache es einfach, weil ich all in mit Jesus gehen möchte, weil ich tiefer gehen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Diese Leute dort, sie haben Jesus gefeiert und Party gemacht. Und 5 Tage später haben sie laut gerufen, weg mit ihm, kreuzigt ihn, wir wollen ihn nicht mehr haben. Das eigene Volk hat Jesus ans Kreuz gebracht. Das eigene Volk, das Volk der Juden hat Jesus ans Kreuz gebracht. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und er sagt, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Frage ist immer die wieder, wo Gott sagt, Andreas, Rosi, Doro, egal wie du heißt, liebst du mich wirklich von ganzem Herzen? Liebst du mich mit deiner ganzen Kraft? Oder warum machst du das, was du machst, hier in der Church? Warum machst du das, was du tust in deinem Leben? Warum folgst du mir nach? Und er möchte uns tiefer bringen, versteht ihr? Er möchte uns tiefer bringen und er möchte, dass wir verstehen, dass er Anbeter sucht, dass er wahre Anbeter sucht. Die Stadt war voll mit Menschen. Und die Leute, ihr wisst vielleicht, das letzte Wunder, Jesus hatte krasse Wunder getan. Das letzte Wunder war, dass Lazarus von den Toten auferstanden ist, in Bethanien, kurz um die Ecke gleich. Und dann kommt er in die Stadt. Und sie rufen dann im Vers 38, gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Manche Übersetzungen sagen hier auch Hosanna, Hosanna, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Und es ist ein Wahnsinnsmoment. Die Leute wedeln mit den Palmen, die Leute schreien, sie breiten ihre Mäntel aus und sie feiern Jesus als ihren König und verstehen ihn auch irgendwie als Messias. Und dann kommen einige der Pharisäer, Vers 39. Einige der Pharisäer, ihr wisst, diese Pharisäer waren die religiösen Typen damals. Und sie wollten Jesus beseitigen. Sie sagten, dieser Jesus ist nicht von Gott und der macht sich selber zu Gott. Und er sagt, er kommt im Namen Gottes. Und sie hatten schon einen Plan geschmiedet und dieser Plan wurde umgesetzt. Sie wollten Jesus beseitigen. Und sie haben ihn nicht erkannt. Die Juden haben ihn nicht erkannt, bis heute nicht. Es gibt heute eine Minderheit im jüdischen Volk, das sind die Ultraorthodoxen. Das ist so diese chassidische Strömung. Die warten immer noch auf den Messias. Sie sagen, hey, wir warten auf den Messias. Und für sie ist der Messias noch nicht gekommen. Und wenn sie hören, dass die Christen sagen, er ist der Messias, dann ist es hier sogar eine Beleidigung. Sie warten immer noch auf Jesus. Haben es nicht verstanden. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn, Jesus, auf. Sie sagten, Meister, ruf deine Jünger zur Vernunft. Sie sagten, Jesus, sag ihnen, sie sollen aufhören. Das kann doch nicht wahr sein. Wir wollen das nicht. Es war ein besonderer Moment. Und normalerweise war es so, dass Jesus das nicht zugelassen hat. Vorher hat er immer, er hat Menschen geheilt und er hat gesagt, sag es am besten nicht weiter, weil meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er wollte nicht, dass das sich in die ganze Welt so spreadet, ausbreitet, sondern er wollte möglichst viele erreichen, bevor dann sichtbar wird, dass er der Herr ist, dass er der Messias ist. Aber jetzt sagt er, jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Und die Pharisäer sagen, Jesus, das ist zu viel. Es ist zu viel, es reicht. Rufe sie zur Vernunft. Und sie sagen sich, sie sind zu leidenschaftlich. Vielleicht sagst du es manchmal auch, wieso kann man denn so leidenschaftlich für Jesus sein? Warum sind die denn so leidenschaftlich? Und es kommen immer Leute, die sagen, hey, das ist ein bisschen viel jetzt, was du hier machst. Also ganz nett, dass du dir ein Zeugnis gegeben hast oder von Jesus berichtest. Ist ja ganz toll, dass du für die Kranken betest oder so, aber es reicht auch so, wie es eigentlich vorher war. Und es gibt immer Leute, die dich bremsen wollen. Und oft sind es sogar Leute aus den eigenen Reihen, weil sie nicht verstanden haben, dass Gott tiefer mit uns gehen möchte. Ja, du kannst eigentlich darauf warten, wenn du on fire for Jesus bist, es wird immer Leute geben, die dich zurechtweisen wollen und sagen wollen, das ist eigentlich zu viel. So, die Leute am Palmsonntag war ihr Glaube hier, ganz oben. Sie waren völlig aus dem Häuschen, völlig enthusiastisch, völlig aus dem Häuschen und rufen und sagen, Jesus, Hosanna, Hosanna, der im Namen des Königs, des Herrn kommt. Also heute hier oben und dann am nächsten Tag oder am Karfreitag ganz unten. Erst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt. Und Jesus sagt dann Folgendes. Er sagt, wenn sie schweigen würden, dann würden die Steine schreien. Ja? Wenn diese Leute mich nicht anbeten würden, dann würden die Steine schreien. Ich weiß nicht, ob du schon mal schreiende Steine gehört hast, erlebt hast. Steine, die schreien. Also die ganze Schöpfung betet Jesus an. Und wenn wir es nicht getan hätten, wenn die Leute es damals nicht getan hätten, dann hätten die Steine geschrien. Und die Frage ist eigentlich, Jesus sagt, meine Zeit ist gekommen und ich werde angebetet werden und ich werde meinen Platz einnehmen. Und wenn auch alle Welt schweigen wird, die Steine werden nicht schweigen, sie werden mich anbeten. Weil es ist so, ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt die Ehre, ihm alleine. Er allein ist der Herr. Und nicht irgendetwas anderes in deinem Leben soll seine Anbetung einnehmen. Weißt du, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte, dass du zuerst ihn liebst. Er möchte, dass du ihn an erster Stelle stellst, vor allem anderen. Und das ganz Wichtige ist, was wir verstehen müssen heute Morgen, wir beten Gott nicht an, wir suchen nicht Jesus, wir sind nicht hier in der Church. Wir dienen hier nicht, weil wir seine Wunder gesehen haben oder weil wir erlebt haben, dass Gott unser Leben berührt. Sondern es geht alleine um ihn. Es geht alleine darum, wer er ist. Ja? Es geht nicht um seine Wunder. Es geht nicht darum, was er in deinem Leben getan oder noch nicht getan hat. Und das Problem ist einfach, die Leute suchen dann die Wunder, die Manifestation. Es kam eine Frau zu mir und sagte, ja, wieso fällt man denn um? Oder warum lacht man denn im Geist? Und da habe ich gesagt, weißt du, es geht nicht darum, dass man umfällt oder dass man lacht, sondern es geht darum, dass der Geist Gottes dein Leben berührt. Es geht auch darum, dass du nicht das Lachen, das Umfallen suchst oder dass du irgendwas suchst, sondern es geht darum, dass du ihn suchst. Es geht darum, dass du dich ihm öffnest und wenn du Hunger nach ihm hast, wird er kommen und dein Leben berühren. Und dann ist die Auswirkung, dass du weinst. Dann ist die Auswirkung, dass du dich freust. Dann kann es passieren, dass es dich umhaut. Es kann passieren, dass du am Körper am Zittern bist. Es kann sein, dass so ein Feuer durchfließt. Und deswegen sei kein Fan, sei ein leidenschaftlicher Nachfolger, sei ein Anbeter, sei eine Anbeterin. Jesus möchte nicht wegen der Wunder angebetet werden. Er möchte nicht deswegen angebetet werden für die Wunder, die er in deinem Leben getan hat. Er möchte nicht wegen der Wunder verehrt werden, sondern weil er der Herr aller Herren ist, weil er der König aller Könige ist. Und die Frage ist die, wie sieht es aus in meinem Herzen? Liebst du ihn von ganzem Herzen? Weißt du, der Teufel will auch Anbetung. Der Teufel will immer Anbetung haben. Und der Teufel will immer, und dein Ego will immer, hier bin ich, hier ist so ein bisschen Jesus in meinem Leben und den Rest kann ich auch noch mitnehmen. Nein, es funktioniert nicht. Er möchte auf dem Thron deines Herzens sitzen. Er möchte auf dem Thron deines Herzens sitzen. In der Offenbarung heißt es, heilig, heilig ist das Lamm. Sie singen ein Lied, heilig, heilig ist das Lamm. Wir lesen in Jesaja 6, Vers 3, und da heißt es, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, denn die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Oder in Offenbarung 4, Vers 8, da heißt es, Tag und Nacht, Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen, heilig, heilig ist der Herr. Der Gott, der Allmächtige, der war und ist und der da kommen wird. Das rufen diese lebendigen Wesen mit den sechs Flügeln, die innen und außen voller Augen sind, Tag für Tag. Sie sagen, heilig, heilig bist du. Und darum geht es. Und ihr wisst vielleicht, was in Offenbarung 2, Vers 5 steht. Ja? Da heißt es, da wird die Gemeinde von Ephesus gelobt. Da kommt Jesus und sagt, ihr habt so viele gute Sachen. Ihr habt so viele gute Dinge. Ihr habt so viele starke Sachen in eurer Gemeinde, in eurem Leben. Und er sagt aber in Vers 5, aber, sagt Jesus. Da kommt dieses eine Aber. Er sagt dann, erkenne doch, wie weit du von deiner ersten Liebe entfernt bist. Wie weit du dich entfernt hast. Jesus sagt, kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich, so wie du es am Anfang getan hast. Versteht ihr? Wenn du dich nicht änderst, sagt Jesus, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz wegnehmen. Das bedeutet, die Frage ist, liebst du Jesus? Liebe ich Jesus von ganzem Herzen? Habe ich wirklich diesen Hunger nach mir? Oder schaue ich mir das von außen alles an und stehe so und denke so, naja, ja, gut, aber ich will irgendwie mehr. Und du hast dein eigenes Konstrukt, ja, so und so wird es laufen, so und so wird es passieren. Nein, es geschieht einfach dadurch, dass du Buße tust. Es geschieht dadurch, dass du dich ihm hingibst. Es geschieht dadurch, dass du sagst, Herr, ich weiß nicht wie, aber ich beuge mich vor dir. Ich weiß nicht wie, aber ich komme zu dir. Und so haben wir das auch, ja, so erleben wir das immer wieder hier in der Gemeinde. Wir erleben es in den Kleingruppen. Wir haben es auch letzte Woche ganz krass erlebt, ganz stark erlebt. Wenn wir uns vor Jesus demütigen, wenn wir uns vor Gott demütigen und sagen, Herr, ich bin eigentlich am Ende mit meinem Latein. Ich weiß eigentlich schon ganz viel und ich kenne deine Bibel und ich kenne das Wort, meine ich. Und du hast schon so viele großartige Dinge in meinem Leben getan. Aber ich möchte dir sagen, Gott möchte mehr. Er möchte weitergehen. Und die jungen Leute unter euch, also die Menschen, die, ich sag mal so, unter 40 sind oder unter 30, ich sage dir, ihr seid die Generation, die die Ernte, die jetzt noch kommen wird, einbringen werden. Die junge Generation ist es, die diese Ernte einbringen werden. Klar, wir Älteren sind auch da und ihr Jüngeren steht auf unseren Schultern, das ist richtig. Aber es geht darum, dass Gott nochmal mächtig kommen wird und er ist am Wirken und er ist am Handeln. Und die Frage ist einfach, gibst du ihm dein Herz, gibst du ihm die Gelegenheit? Oder ist Jesus einfach derjenige, der am Palmsonntag reinreitet in die Stadt, wo du ihm alles hinlegst und ein paar Tage später sagst du, ah, war doch nicht so und irgendwie ist der Alltag wieder eingekehrt. Ich möchte dich ermutigen, fang an, ihn zu lieben. Sag, Jesus, ich brauche dich so sehr. Sag einfach, Herr, ich bin mein Latein am Ende, ich komme nicht weiter, aber ich möchte, dass du mehr Raum in meinem Leben hast. Ich möchte, dass du alles wegnimmst. Ich möchte, dass du diesen ganzen Stolz, den ich habe, diese ganzen Ängste, die ich habe, dass du sie komplett wegnimmst und dass du all in mit ihm gehst. Dass du sagst, ich gebe dir mein Leben. Ich habe dir mein Leben gegeben. Das kann bedeuten, dass Gott was ganz Neues in deinem Leben tut. Etwas, wo du sagst, wow, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wie ich soll meine Arbeit kündigen und das jetzt machen? Boah, das weiß ich nicht. Wie ich soll auf eine Bibelschule gehen? Oh, habe ich nie gedacht. Wie ich soll meinen Zehnten geben oder das Geld weggeben? Auf einmal fängt Gott an, Dinge zu tun. Aber ich sage dir, Jesus kommt wieder und das Zeitfenster ist kurz. Jesus kommt wieder und das Zeitfenster ist kurz. Und Gott hat mir vor vielen Jahren auch mal gesagt, und nicht nur mir, das sagt er weltweit, die Zeit läuft aus. Und er sagt, suche mich, komm zu mir, solange noch Zeit ist. Und das haben wir letzten Tage auch wieder mal gehört. Es ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist so wichtig, dass du in dein Kämmerlein gehst, und wenn es auch nur kurz ist, aber mach es mehr und mehr und mehr, dass du Zeit mit ihm verbringst, dass du Zeit mit ihm ganz alleine hast und dass du dein Leben ausschüttest. Weil er hat dich in diese Zeit gestellt, weil er Geniales mit dir vorhat, was Großartiges mit dir vorhat. Und du kommst da nur hinein durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes. Du kommst da nicht rein durch Konzepte oder weil dir der Pastor die Hand auflegt oder weil keine Ahnung was passiert. Es geschieht allein durch seinen Geist, allein durch den Herrn. Nicht durch Kraft, nicht durch Menschen, nicht durch Pferde und Rosse, nicht durch irgendwelche Konzepte, sondern es geschieht durch ihn. Genau. Halleluja. Amen. Amen. Ja, jetzt habe ich meine Predigt nicht beendet, aber ist nicht so wichtig.